Bremen 2 Gesprächszeit.
Dazu begrüßt sie Tobias Nagorny. Als einer der ersten westlichen Journalisten interviewte er in Libyen Anfang der 70er Jahre den damaligen Rebellen Muammar al-Gaddafi. Und als letzter deutscher Journalist sprach er mit dem irakischen Diktator Saddam Hussein. Für die Tagesschau und den Weltspiegel berichtete Ulrich Kienzle aus dem Nahen Osten. Danach war er 10 Jahre lang Fernsehchefredakteur bei Radio Bremen. Und später moderierte er das Auslandsjournal und die Sendung Frontal im ZDF. Am vergangenen Donnerstag ist der Fernsehjournalist und ehemalige Nahostkorrespondent Ulrich Kienzle verstorben. Und aus diesem Anlass wiederholen wir heute eine Gesprächszeit, die ich im Jahr 2011 mit Ulrich Kienzle hier bei Radio Bremen aufgezeichnet habe. Anlass war sein damals gerade erschienener autobiografischer Rückblick Abschied von 1001 Nacht. Und in dem Buch blickt er auf sein bewegtes Journalistenleben als Nahost-Fernsehkorrespondent für die ARD. Damals habe ich ihn zunächst gefragt, wie er eigentlich zum Journalismus gekommen ist. Und bereits seine erste Antwort beginnt mit einer schönen Anekdote.
Ich habe Deutsch studiert und Politik und ich hatte natürlich nichts geschrieben. Und deshalb habe ich an Gedichtinterpretation, die ich gerade zur Hand hatte, die habe ich eingereicht und das war die Grundlage. Nach einer Woche war ich beim SDR in Stuttgart und habe nach 2 Wochen begonnen, meine eigenen Geschichten zu machen. Ich hatte den Vorteil, dass wir in Tübingen den Filmclub gegründet hatten als Studenten und ich mit Film mich beschäftigt habe. Und das war der große Vorteil. Viele der Kollegen kamen aus Zeitungsredaktionen damals und die hatten keine Ahnung von filmischer Gestaltung. Deshalb gelang es mir relativ schnell, sozusagen Filme zu machen und meine Vorstellungen umzusetzen, während die Kollegen eben ihre Artikel verfilmt haben und nicht filmisch gedacht haben, war das ein Riesenvorteil.
Die Feuerprobe war dann ein Nachrichtenfilm für die Abendschau und als der gesendet wurde, da hätten sie ihren Job fast schon verloren.
Ja, das Pech war oder das Problem war, dass da ein junger Sprecher ausprobiert wurde mit mir zusammen und der kam schon hoch nervös. Ich war nervös, der war nervös und ich habe ihm empfohlen, ein Bier zu trinken. Das war das Dümmste, was ich machen konnte, denn das Bier hat offensichtlich eine Wirkung. Die Sendung begann, es war Rotlicht und der sprach nicht. Wir haben ja damals Handzeichen gegeben zum Einsatz der Sprecher. Er sprach einfach nicht und irgendwann sagte ich auf sehr gute schwäbische Art, Sie Arschloch, reden Sie endlich. Und in dem Augenblick ging der Regisseur an die Decke und schrie, Sie sind auf dem Sender, sind Sie wahnsinnig. Und ich in meiner Naivität habe sofort geantwortet, ja, es liegt nicht an mir, sondern an dem, der spricht ja nicht. Und da habe ich natürlich gedacht, jetzt ist es vorbei. Irgendwann fing der an zu reden. Aber das war viel zu spät. Es stimmte Bildeinstellung und Text nicht mehr überein. Es war eine einzige Katastrophe. Und ich dachte jetzt, das war das erste und letzte Mal und kam schweißgebadet aus der Sprecherkabine. Und da hat mich der Regisseur mitleidsvoll angeschaut. Er war auch gleichzeitig der Redaktionsleiter und hat dann gesagt, okay, wir drücken noch mal ein Auge zu. Und so hat meine Karriere dann doch noch begonnen.
Eine Ihrer ersten Stationen als Korrespondent für die ARD im Ausland war in Ägypten 1973. Damals bahnte sich gerade der sogenannte Oktoberkrieg an. Wie turbulent war damals eigentlich Ihre Reise nach Ägypten?
Ja, das kann man gar nicht mehr vergleichen mit heute. Der Flugverkehr war sofort eingestellt, als der Krieg ausbrach und wir mussten über Libyen. In Libyen sind wir gelandet, da gab es noch eine Flugverbindung, aber es gab keine normale Fluglinie, sondern das war ein russisches Flugzeug, ein Militärflugzeug, das vergesse ich nie, das Ersatzteile und Diplomaten und möglicherweise auch Geheimdienstleute nach Libyen geschafft hat. Und wir sind da irgendwann angekommen und Hotel gab es gar nicht, aber das war auch gar nicht nötig, denn die Taxifahrer, die hatten eine richtige Taxibrücke nach Kairo aufgebaut. Also da habe ich auch schon gemerkt, wie toll improvisieren die Araber können. Also im Improvisieren waren sie fantastisch. Und diese Taxifahrer fuhren bis nach Alexandria. Dort haben sie uns an ägyptische Kollegen übergeben. Und ich bin sozusagen im Taxi in den Krieg gefahren. Und das war sehr, sehr aufregend für mich, weil ich konnte kein Arabisch, der Taxifahrer konnte kein Englisch. Und wir wussten nur, dass die schon lange unterwegs waren und dass die tagelang durchgefahren sind. Natürlich haben die sich mit Hasch und anderen Dopingmitteln sozusagen wachgehalten. Und so bin ich da, über Nacht sind wir gefahren in Richtung Alexandria.
Wie sah es mit dem Kontakt nach Deutschland aus?
Telefon? Es gab überhaupt keine Telefonverbindung. Es war völlig unmöglich, wenn man sich heute vorstellt, Kommunikationsmöglichkeiten. Sie haben Handys, Sie haben Telefonmöglichkeiten, Satellitenprogramme. Sie können heute überspielen. Das alles gab es nicht. Wir haben auf Film gearbeitet. Dieser Film musste erst entwickelt werden. Der Film musste dann transportiert werden, überspielt werden. Also es war eine technisch hochkomplizierte Geschichte. Und die Ägypter haben das auch weidlich ausgenutzt. Die haben nämlich folgenden Trick gemacht. Die haben eine Deadline abends 19 Uhr gesetzt während des Krieges und haben gesagt, jeden Abend geht ein Flugzeug nach Rom und wird dieses Filmmaterial nach Rom befördern. Und in Rom sollen die Kollegen von der ARD das abholen und weiter überspielen. Aber die haben das nicht gemacht, sondern die haben das in den Nebenraum gelegt und haben uns wirklich verarscht, im wahrsten Sinne des Wortes. Da standen abends die Kollegen, haben ihre Aufsage gemacht. Sie wissen ja, wie es zugeht, wenn Journalisten aufgeregt sind und wenn sie fertig werden. Es war jeden Abend ein Riesentheater und alles umsonst, weil keiner dieser Beiträge ankam, sondern erst nachdem der Krieg vorbei war, haben die alles in ein Flugzeug gepackt nach Rom. Und deshalb sind noch ein, zwei Tagesschauen von mir gelaufen, die nicht unbedingt zeitabhängig waren. Also zwei Stücke und ein Weltspiegel sind gelaufen. Alles andere, ich habe, glaube ich, 12 oder 14 Tagesschauberichte gemacht. Die sind alle verschwunden. Die waren nicht mehr zu gebrauchen. Das war sehr frustrierend, also ein Einsatz in einer Gegend, wo sie einfach gar nicht mehr kommunizieren können. Wir konnten nicht mal mitteilen, dass wir angekommen sind. Meine Frau wusste nicht, dass wir angekommen sind. Die hatte Angst, dass wir gar nicht angekommen sind. Die Redaktion wusste es nicht. Die hatte keinen Kontakt mit uns. Es gab keine Telex-Verbindung, nichts mehr.
Wie haben Sie die ersten Bilder der Demonstrationen und Proteste auf dem Tahrirplatz eingeschätzt, gerade mit diesem Hintergrundwissen, gerade mit diesem Background?
Das ist ein bisschen später passiert, aber da war ich schon Korrespondent in Beirut. Aber ich musste ja das Büro von Beirut nach Kairo verlegen, weil in Beirut der Flughafen zerstört war und auch der Hafen zerstört war. Man konnte nicht kommunizieren. Deshalb sind wir nach Kairo gegangen. Und am 17. Januar, da waren wir gerade mal eineinhalb Monate in Kairo, brach nachts Unruhen, die berühmten Brotunruhen aus. Und auf dem Tahrirplatz, der heute sozusagen so symbolhaltig ist, da waren viele tausend Leute unterwegs, die alles kurz und klein geschlagen haben. Die Polizei war in Flucht und plötzlich tauchten nachts die Panzer auf. Und diese Panzer rollten auf den Tahrirplatz. Und die Bilder haben mich sehr erinnert an das, was ich jetzt wieder gesehen habe. Deshalb war ich auch so blöd, dass ich sagte, das wird wieder so passieren wie damals. Nämlich, die werden über kurz oder lang die Leute vertreiben und dann ist Feierabend. Also die Panzer haben damals tatsächlich das Regime Sadat gerettet. Und diese Bilder, die hatte ich im Kopf und dachte, naja, in drei Tagen ist das vorbei. Und am vierten Tag, die nicht verschwanden, wurde ich sehr nachdenklich. Und als sie am fünften Tag auch nicht verschwanden und als sie blieben, da wurde ich neugierig und da wurde ich durch unsere Medien nicht unbedingt informiert über das, was diese jungen Leute machen und woher sie kommen. Das waren junge Leute, die haben nicht den Gottesstaat gefordert, sondern die wollten Arbeit haben und die wollten vor allen Dingen Demokratie haben, etwas völlig Ungewohntes. Das war für mich wirklich etwas Umwerfendes.
In der Gesprächszeit wiederholen wir heute ein Interview mit dem ehemaligen ARD-Nahost-Korrespondenten Ulrich Kienzle. Und darin beschreibt er auch seine Erfahrungen als Kriegsreporter. Herr Kienzle, Sie waren im Jahr 1975 im Libanon, als dort der Bürgerkrieg ausbrach und haben erschreckende Bilder in Ihren Beiträgen eingefangen. Wie schwierig ist es, unter solch einer emotionalen Belastung objektiv zu berichten?
Ich kann das eigentlich schwer beschreiben. Ich bin einfach hineingeraten. Ich war politisch engagiert. Ich sah, dass da ungeheure Schweinereien passieren und wollte das auch der Weltöffentlichkeit zeigen. Das Problem ist, dass sie mit Leuten zusammenarbeiten müssen und manche von denen Angst haben, in so eine Situation hineinzugehen. Und deshalb haben wir auch am Anfang große Schwierigkeiten gehabt, überhaupt zu arbeiten, weil wir ein Team hatten. Das war ein toller Kameramann, aber wenn der einen Schuss hörte, dann zuckte der zusammen und konnte nicht mehr arbeiten. Das heißt, ich musste während dieses Krieges das Team wechseln. Das war ein sehr schwieriger menschlicher Prozess. Und wir sind in dieses, mit dem neuen Team sind wir genau in diese Situation geraten. Wir haben die erste wirklich schwierige Geschichte erlebt. Da sind wir durch einen Tipp wirklich in ein Massaker geraten. Und der Kameramann dreht und zoomt auf eine Hand zu, ein alter Mann lehnt an einem Baum mit einer abgeschossenen Hand. Und er sagt irgendwann, ich höre auf, ich kann nicht mehr. Und er sagte, wir müssen dem Mann helfen. Und ich sage, wir können nicht helfen. Wir haben nicht mal einen Verbandskasten dabei. Wir können diesem Mann nicht helfen. Wir können nur eins, das dokumentieren und möglichst schnell abhauen. Und das war so ein Bild, das diesen Kameramann lange verfolgt hat. Und das er am Anfang nur mit Alkohol bekämpft hat. Und das war eines der großen Probleme. Viele der Kollegen haben da richtig gesoffen, sage ich mal ganz brutal, um diese Bilder loszukriegen.
Wie war das für Sie? Das ist ja auch ein unheimlicher emotionaler Druck jetzt, unabhängig von welcher Seite irgendwas kommt oder irgendwas angerichtet wird. Wie schwierig ist das einfach unter diesen unmittelbaren Eindrücken immer noch diese Objektivität zu wahren?
Ich war vielleicht belastbar. Mich hat es zwar erschüttert und durcheinander gebracht, aber ich habe gemerkt, dass ich in solchen Situationen eher ruhig wurde und klar Entscheidungen getroffen habe und gesagt, lass uns das noch drehen und dann abhauen und verschwinden und lass uns das zeigen. Das soll die Weltöffentlichkeit sehen, was hier passiert.
Ist das ein Dilemma des Kriegsreporters, dass man sich schon allein wegen seiner Chronistenpflicht zu diesen grausamen Schauplätzen und zu diesen grausamen Ereignissen irgendwie begeben muss, das filmen muss, aber als Privatperson da sehr gut drauf verzichten könnte?
Man kann als Privatperson gut drauf verzichten. Ich fand nur, dass man das dokumentieren musste. Der Punkt war, wie weit gehen wir? Wie weit riskieren wir unser eigenes Leben? Und dazu war ich nicht bereit. Ich wollte weiterleben und deshalb haben wir sehr rational gehandelt. Wenn so etwas war, haben wir gezielt zugeschlagen und sind dann verschwunden so schnell wie möglich.
Wenn man Ihr Buch liest, dann liest man aber von unzähligen Situationen, wo Sie in Lebensgefahr waren.
Ja, schauen Sie, es gab so Situationen, wir fahren an der Corniche lang, friedliche Stimmung. Plötzlich sagt meine Frau, hey, da fallen ja Blätter. Warum fallen da Blätter dauernd? Und vorne war ein Mädchen, das brach zusammen. Und bei mir hat es geklickt, Scharfschützen. Die saßen auf einem Hotel, auf einem Hotelplateau und haben von da aus die Stadt terrorisiert. Da habe ich natürlich Vollgas gegeben, bin abgehauen. Man entwickelt da fast einen siebten Sinn in so einer Situation. Und das Komische war, dass nur wenige hundert Meter entfernt die Leute ein fast normales Leben geführt haben. Also da waren die Cafés geöffnet auf der muslimischen Seite. Und das ist schon sehr schwer zu vermitteln. Sozusagen diese Widersprüche, die es gab. In Beirut hat auch nie irgendjemand gehungert. In dem Augenblick, wo Waffenstillstand war, waren die Händler aus dem Südlibanon da oder aus der Beka-Ebene und es gab alles zu kaufen. Also das war schon sehr verwirrend.
Ende der vergangenen Woche verstarb der ehemalige Fernsehkorrespondent Ulrich Kienzle. Für die ARD berichtete er in den 1970er Jahren zunächst aus dem Nahen Osten und später aus Südafrika. Danach wurde er Fernsehchef von Radio Bremen und entwickelte die bis heute bestehende Sendung Buten und Binnen. Im Jahr 2011 haben wir hier in der Gesprächszeit mit Ulrich Kienzle gesprochen und in dem Interview ging es natürlich auch um seine 10-jährige Zeit als Fernsehchefredakteur hier bei Radio Bremen. Herr Kienzle, in welchem Land waren Sie gerade als Korrespondent unterwegs, als mitten in der Nacht Radio Bremen mit einem Jobangebot anrief?
Ja, das werde ich nie vergessen. Das war in Südafrika und das war Gerd von Paczenski. Wir kamen von einer Party nach Hause und ich war leicht angeschickert und der fragte mich, wollen Sie Programmdirektor bei Radio Bremen werden? Da sagte ich, wenn es unbedingt sein muss, okay, und habe das völlig vergessen. Wenige Wochen später rief mich der inzwischen gewählte Programmdirektor an, nämlich Konrad, und sagte, wollen Sie Chefredakteur in Bremen werden? Dann hören Sie auf. Ich habe schon eine Enttäuschung hinter mir. Ich lege auf und habe aufgelegt. Und der hat aber nochmal angerufen und nochmal angerufen und irgendwann hat er mich dann überzeugt, kommen Sie doch einfach mal vorbei. Und so bin ich hier in Bremen gelandet.
Sie waren bei Radio Bremen Chefredakteur, haben das Regionalmagazin Buten und Binnen neu strukturiert, dem Ganzen einen neuen Anstrich verpasst. Wie haben Sie die Zeit hier bei Radio Bremen erlebt?
Also Radio Bremen war damals der kreativste, intelligenteste, lustigste, angenehmste Sender in der ARD, muss man wirklich sagen. Es gab sehr unterschiedliche Vorstellungen, wie soll das Magazin aussehen. Und wir haben sozusagen das Fernsehen neu erfunden, klar. Und haben auch eine ungewöhnliche Sprache eingeführt. Wir hatten so eine lange Liste von Dirty Words. Wer zum Beispiel zur Durchführung bringen verwendete, der musste dafür eine Flasche Bier bezahlen. Also alle die Dirty Words, die Beamtensprache wurde verfolgt, Umgangssprache verwendet. Also es war der Versuch, eine normale, vernünftige Sprache ins Fernsehen zu bringen. Und das ist, glaube ich, im Laufe der Zeit auch gelungen. Und am Anfang war dieses Programm verlacht, verhöhnt. Ich erinnere mich noch, Koschnick hat damals gesagt, drunter und drüber. Die Sendung heißt drunter und drüber. Und nach ungefähr zwei Jahren, hatten wir mal eine Einschaltquote von über 55% in der Region. Das heißt, jeder Zweite in der Region hat die Sendung gesehen. Und das war ein Riesenerfolg. Und das hat natürlich das Selbstbewusstsein der Kollegen damals richtig aufgebeutelt. Und sie waren stolz darauf, dieses Programm zu machen. Aber das war die Fantasie, so der Witz, sich Dinge zu erlauben, die andere Sender nicht machen.
Von 1980 bis 1990 waren Sie hier bei Radio Bremen Fernsehchefredakteur. Bereits im Jahr 1982 ging es wieder Richtung Libanon mit einem Kamerateam von Radio Bremen. Was war da der Anlass?
Ja, wenn Sie sich historisch erinnern, das war ja damals die Hoffnung, dass der Bürgerkrieg zu Ende ist. Und ich wollte eigentlich einen Film machen über Frieden im Libanon. Nur mein Pech war, als wir ankamen, passierte etwas ganz Schreckliches. Der frisch gewählte Präsident wurde ermordet. Und es begann eigentlich die schlimmste Phase des Bürgerkriegs mit dem Einmarsch der Israelis und mit den Massakern von Sabra und Shatila. Und das war dann international eine große politische Geschichte. Unter der Aufsicht der Israelis haben christliche Milizionäre ungefähr 1000 Zahlen gehen da auch schwer auseinander, 1500 Menschen einfach mit Messern ermordet. Das muss man sich vorstellen. Und ich saß mit diesen Kollegen von Radio Bremen im Hotel und die hatten natürlich keine Erfahrung und die hatten Angst aus verständlichen Gründen. Und wir sind dann morgens vorsichtig, weil ich nachts gesehen habe, da ist was passiert. Da waren so Leuchtmittel, wurden in die Luft geschossen. Es war unheimlich irgendwie. Und wir sind da morgens in die Richtung gefahren und kamen bei Sabra und Shatila an. Und da war Totenstille. Es war kein Mensch weit und breit. Und dann kam ein kleiner Junge, das werde ich nie in meinem Leben vergessen, dieses Bild, auf uns zu und sagte immer, was wir nicht verstanden haben, mit dem Finger mitkommen, mitkommen. Und hat uns in das Lager reingeführt. Und so nach ungefähr 100 Metern haben wir die Katastrophe gesehen. Da lagen die ersten Haufen von Leichen. Und während wir da gedreht haben gleichzeitig noch diese Mörder in dem Lager gehaust, am anderen Ende. Das haben wir alles nicht gewusst. Ich habe nur gesagt, drehen und schnell abhauen. Und wir sind dann verschwunden. Und das ist ja sozusagen ein Bild, das sind Bilder geworden, die eine historische Bedeutung hatten, die auch dazu geführt haben, dass zum Beispiel in Israel es die bis dahin größte Demonstration gab, nämlich über 100.000 Leute haben gegen Sharon damals demonstriert, weil sie das nicht in Ordnung fanden. In der arabischen Welt ist gar nichts passiert.
Sie wurden während dieses Aufenthalts auch verhaftet und da hat Ihr Kamerateam von Radio Bremen Sie dann da rausgeholt.
Die haben toll reagiert, wirklich sehr, sehr toll reagiert. Ich habe die Armee war ja verschwunden, die tauchte an dem Tag wieder auf, nachdem alles vorbei war. Und wir wollten nochmal drehen, die neue Situation. Und da sagte einer Offizier zu mir, hey, das geht hier nicht, Sie dürfen nicht drehen. Und ich sage, c'est vraiment une cochonnerie, das ist eine Schweinerei. Und dann sagt er, der hat mich als Schwein bezeichnet. Und hat mich sofort in einen Jeep gesteckt und in den Knast gefahren. Und das war schon ein interessantes Erlebnis. Ich meine, da hatte ich ganz schön Schiss, weil in Beirut konnte man leicht verschwinden in der Zeit. Und die haben mich da abgeliefert im Knast. Und die Kollegen sind zur GSG 9 gegangen. Das war die Bewachungsmannschaft, die deutsche Botschaft bewachen musste. Und mit denen hatten wir Gott sei Dank ein paar Tage vorher ein Bier getrunken. Und ob Sie es glauben oder nicht, Das waren ganz einfache GSG-9-Leute, keine Kommandeure oder sowas. Die haben mit dem Kameramann zusammen den Gefängnisdirektor überzeugt, dass ich sofort wieder entlassen werde. Ich habe so 3-4 Stunden in dem Knast verbracht. Und das war schon ein interessantes Erlebnis, weil das war vielleicht ein Knast 4 auf 4 Meter, in dem mindestens 20 Menschen waren. Und dann kam auch der Typ, der mich da eingeliefert hatte, guckte durchs Fenster und sagte, wo Uen Almani, wo ist der Deutsche? Und da hat er mich gesehen und gesagt, Sie werden eine Zeit lang hier verbringen. Und das hat eben nicht gestimmt. Ich bin nach wenigen Stunden wieder rausgekommen. Und ich muss ehrlich sagen, das gab einen ziemlich flauen Magen. Und ich war sehr, sehr froh, dass ich aus dieser schrecklichen Situation wieder rauskam. Aber als Erfahrung war es als Journalist nicht unwichtig, einfach mal zu sehen, wie es in so einem Knast zuging.
Hier in der Gesprächszeit wiederholen wir heute ein Interview mit dem ehemaligen Fernsehkorrespondenten Ulrich Kienzle. Das Gespräch haben wir im Jahr 2011 aufgezeichnet. Damals erschien gerade sein Buch Abschied von 1001 Nacht, in dem er auf seine Jahre als ARD-Reporter im Nahen Osten zurückblickt. Und in dem Gespräch ging es dann natürlich auch um sein Interview mit dem irakischen Diktator Saddam Hussein. Herr Kienzle, im August 1990 marschierten irakische Soldaten in Kuwait ein. Das war der Beginn des Zweiten Golfkriegs. Mitte Dezember 1990 waren Sie mittlerweile Auslandschef des ZDF in Mainz. Dann kam der Anruf, der irakische Diktator Saddam Hussein wäre bereit für ein Interview. Dann musste alles ganz schnell gehen.
Das muss man erklären. Also der hat ja Kuwait besetzt im August. Und damals sind alle Kollegen nach Bonn zum Botschafter gefahren, ich auch, und wollten ein Interview mit Saddam Hussein. Und ich habe dem Botschafter gesagt, ich will jetzt kein Interview. Alle wollen ein Interview, und hat er gelacht. Und der fand es irgendwo witzig. Und ich sage, vielleicht haben Sie mal Interesse daran, dass die Stimme Saddams bei uns in Deutschland gehört wird. Und hat er wieder gelacht und hat gesagt, Sie werden von mir hören. Und ich hatte das längst vergessen. Und ich war nachts in Bremen unterwegs bei einem Kollegen und da kam ein Anruf von der Redaktion in Mainz, morgen früh um 11 Uhr geht der Flieger. Und ich bin nachts durchgefahren, tatsächlich um 11 Uhr morgens im Flieger gesessen nach Bagdad und war am Nachmittag im Zimmer des berüchtigten Informationsministers Comical Ali. Sie erinnern sich vielleicht an diesen merkwürdigen Menschen, der damals gesagt hat, die Amerikaner werden den Krieg verlieren, weil sie an den Stadtgrenzen von Bagdad Selbstmord begehen werden. Dieser Mensch hat mir versucht, die Geschichte des Irak zu erklären. Ich habe ihm gesagt, ich habe mich vorbereitet, ich brauche keine Erklärungen, ich würde gerne ein Interview machen, aber zu den Bedingungen, ein amerikanischer Kollege war vorher dran, der hat keine Fragen eingereicht. Das ist völlig ungewöhnlich im Nahen Osten. Und diese Bedingungen hat er akzeptiert. Und dann geschah lange überhaupt nichts. Und ich dachte, dass das alles umsonst ist. Da ich wusste, dass wir abgehört werden, habe ich die Kollegen in mein Zimmer getrommelt und habe gesagt, okay, wir buchen für Freitag, wir fliegen zurück.
Haben Sie sehr laut gesagt.
Sehr, sehr laut. Und das Merkwürdige war, am nächsten Morgen kam ein sehr merkwürdiges Team angefahren, schwer bewaffnet, und hat uns in einen Vorort von Bagdad gefahren und von da aus wieder in einen anderen Vorort und in eine Villa. Und in dieser Villa hatten die alle technischen Geräte, um Menschen zu screenen. Und die haben uns ungefähr 2 Stunden lang wirklich total gescreent. Ich musste meine Krawattennadel abgeben, der Kameramann musste seine Kamera abgeben, der Tonmann sein Tonbandgerät, ich musste meinen Kugelschreiber abgeben. Und wir haben dann irgendwann gesagt, wie sollen wir ein Interview machen? Und ich sagte nur immer, you will see, you will see. Und wir haben es für unmöglich gehalten. Wir dachten, wir werden hier verscheißert. Dann sagten die, okay, jetzt geht's weiter. Und dann fuhren wir in einen Palast. Und da war tatsächlich alles vorbereitet für ein Interview. Das war ein TV-Studio, modernste Technik. Also wir brauchten keine Kamera und ich brauchte auch keinen Kugelschreiber. Und in diesem Studio war die ganze Führungsmannschaft des Irak aufgereiht auf Bänken. Die waren sozusagen als Zuhörer und Zuschauer eingeladen. Und dann ging die Tür auf, so eine riesengroße Tür, werde ich nie vergessen. Und aus dieser Tür kam ein Mann, der damals als der gefährlichste Mann der Welt galt, so wie später andere. Und das Überraschendste war, ich dachte, da kommt ein martialischer Typ in Uniform. Der kam wie ein Geschäftsmann verkleidet, Blümchenkrawatte, Einstecktuch, italienische Maßschuhe und hatte einen ganz schlaffen, weichen Händedruck. Ich war völlig verwirrt, aber es stellte sich heraus, das waren die besonders freundliche Begrüßungsart im Saddams Irak. Also man hat die Hand nur so ganz schlaff auf die andere gelegt. Das war eine Begrüßungsformel, die ich nicht kannte und die mich ziemlich irritiert hat. Und dann entwickelte sich das, ich war ja 3 Stunden mit ihm zusammen und im Laufe dieser Zeit habe ich natürlich die Kernfrage gestellt. Werden Sie Ihre Truppen zurückziehen? Und da sagt er ganz klar nein. Und das bedeutete Krieg. Und das war dann eine Meldung, die um die Welt gegangen ist. Und es war klar, Saddam war danach richtig erleichtert. Es war komisch. Er wirkte erleichtert. Und dann ist etwas passiert, was mir unheimlich peinlich war. In der arabischen Welt gilt es ja als Anerkennung, wenn man sozusagen die Hand ergreift und hält. Das gilt als besondere Anerkennung. Plötzlich war meine Hand in der Hand eines Massenmörders. Und das war mir unheimlich unangenehm. Und ich versuchte immer, die Hand daraus zu kriegen und er hielt die fest. Und dieser Augenblick wurde auch noch festgehalten. Der hatte einen Hoffotografen, der immer kurz bevor er fotografierte, abstach militärisch und dann Fotos machte. Und als das dann vorbei war, war ich wirklich froh, dass diese Passage zu Ende war und Saddam wieder gegangen war. Das war ein Gefühl, das sich erst im Nachhinein bei mir eingestellt hat. Ich habe Händchen gehalten mit einem Massenmörder. Das ist schon ein merkwürdiges Gefühl.
In Ihrem Buch spannen Sie den Bogen über 40 Jahre Nahostkonflikt. Warum der Titel Abschied von 1001 Nacht?
Das ist ein ganz simpler Grund. Wir haben eine Vorstellung vom Orient, die über 200 Jahre geprägt ist. Vor 200 Jahren gab es ein berühmtes Buch von einem Franzosen, Galland, veröffentlicht, nämlich 1001 Nacht, die Geschichten von 1001 Nacht. Und die haben damals eine sensationelle Orient-Fantasie ausgelöst. Goethe, aber auch andere fanden den Orient sozusagen etwas ganz Tolles. Und das war die Projektion unserer europäischen Vorstellungen in diesen Nahen Osten hinein, auch erotische. Wenn Sie das 19. Jahrhundert nehmen, die Malerei, Ingres, diese Nackten im Bade und sowas, das waren alles Orient-Fantasien, die mit der Realität nichts zu tun hatten. Und dieses Bild vom Orient, das überlagert bis heute unser Bild von Ägypten zum Beispiel. Wenn ich beobachte mich selber, wenn ich in Ägypten spazieren gehe, dann beobachte ich nicht das moderne Ägypten, sondern dann ist das gewohnte Ägypten nämlich genau das Orient, das Exotische. Ich habe mich selber dabei beobachtet und das ist ein Bild, das wir haben auf der einen Seite, auf der anderen Seite der Terrorist, der Blutrünstige. Diese wilde Mischung aus Exotik und Gewalt, die hat das Bild vom Nahen Osten geprägt und hat verhindert, dass wir eine klare Sicht auf die Dinge hatten. Und das hat bei mir selber auch dazu geführt, dass ich diese Revolution in Ägypten gar nicht verstanden habe, bei der ich anwesend war. Ich war ja zu dem Zeitpunkt in Ägypten und wollte es gar nicht glauben. Aber ein Kollege vom Spiegel, der Kollege Winfuhr, der lebt seit 50 Jahren in Kairo. Und der hat nichts davon mitgekriegt. Und das spricht für diese Revolutionäre weder ein Geheimdienst, weder der ägyptische, noch der israelische, noch der deutsche Geheimdienst haben von dieser Revolte etwas erfahren.
Der ehemalige ARD-Fernsehkorrespondent und Radio Bremen-Fernsehchef Ulrich Kienzle ist am vergangenen Donnerstag im Alter von 83 Jahren verstorben. Aus diesem Anlass wiederholten wir hier eine Gesprächszeit mit Ulrich Kienzle aus dem Jahr 2011. Mein Name ist Tobias Nagorny. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Tschüss und machen Sie es gut.
Bremen 2 – Gesprächszeit.